Radio 1.
Wir widmen uns jetzt aber einem anderen Thema. Und um dieses Thema anzukündigen, gibt es jetzt erstmal ein schönes Gedicht.
Zeig mir im nüchternen Morgen sorglos dein müdes Gesicht. Stell deine Falten und Sorgen ruhig ins deutliche Licht. Lass uns nicht Masken ausborgen. Älter wird keiner allein. Lass uns für Freundlichkeit sorgen. Sonst wird die Liebe zu Stein.
Ein schönes, kurzes, wirklich sehr, sehr schönes Gedicht. Fast 60 Jahre ist dieses kleine Gedicht alt. Geschrieben hat es Heinz Kalau, ein Lyriker, der sehr viel zum Gedicht und Liedgut eines Landes beigetragen hat, das bald fast so lange weg ist, wie es existiert hat, nämlich die DDR. Aber wie klang eigentlich dieses Land in seinen Gedichten und seinen Liedern? Das fragte sich auch der Regisseur, Autor und Schauspieler Axel Ranisch, dessen Stimme wir auch gerade gehört haben. Und er ist tief eingetaucht in das Thema und hat 40 sehr unterschiedliche Gedichte und Lieder aus 40 Jahren DDR gefunden, die wiederum mit Musik aus dieser Zeit korrespondieren. Volkseigenton heißt das Doppelalbum, das er gemeinsam mit der Pianistin Ragnar Schirmer und dem Schlagzeuger und Perkussionisten Matthias Danek aufgenommen hat. Und darüber sprechen wir jetzt mit Axel Ranisch und Ragnar Schirmer. Schön, dass ihr da seid. Oh,
vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Wenn man deine Arbeit so betrachtet, ich meine, du hast gerade Messeschlager Gisela gemacht.
Ja. Ne?
Das war groß. War das, ich meine, dieses Eintauchen nochmal in so DDR-Musikgeschichte, führt das eine dann zum anderen? Oder wie ist es jetzt zu dieser Geschichte gekommen?
Na, über Ragnar. Du hattest
Ach so, du, das
ja,
war deine Idee,
ja, also, Ragnar? Du kannst ja kurz erzählen, wie die Anfrage lief.
Genau, es kam vom MDR vor 2 Jahren die Anfrage, ein Programm mit DDR-Musik zu machen. Und so sehr mich das Thema gereizt hat, habe ich gesagt, also 2 Stunden nur DDR-Musik ohne Kontext, das wird schwierig. Mhm. Und dann habe ich den Vorschlag gemacht, das mit Lyrik zu koppeln. Und
das Ach so, das war deine Idee.
Ja, ja.
Okay.
Und dann war auch relativ schnell klar, dass es nur einen geben kann, der das macht.
Und dann hast du mich gefragt, okay, ja. Und ich habe ganz naiv Ja gesagt. Ja, und dann ging eine Arbeit von gut 2 Jahren los.
Genau, seitdem sind wir da dran.
Ja, okay.
Und also auch tatsächlich dieses, welche Texte passen zu welchem Stück und welche Texte bedeuten uns was, bedeuten den Freunden und Bekannten von uns noch etwas, genau. Und also wo greift man eigentlich hin, was holt man aus der Versenkung, was will man bewahren, was will man wiederentdecken. Das war ein langer Prozess und den wir dann auch Gott sei Dank schon ausprobieren konnten mit Publikum, weil das hatte dann auch wieder Effekt auf die Dramaturgie der CD. Das ist ja sonst immer andersrum, aber bei uns war es mega schön, dass wir es im Konzert ausprobieren konnten und dann erst die CD gemacht haben.
Ja. Axel, du warst ja noch klein, als die DDR
Ja, ich bin Jahrgang 83.
Genau, also du warst 6,
ist das 5, immer
6
auch ein
Jahre.
Bisschen Spuren Suche, ne?
Ja, ja.
Es spielt ja gefühlt in den vergangenen 10 Jahren eine immer größere Rolle, dass ich Ossi bin. Ich hatte das Gefühl, dass das am Anfang in meiner Karriere oder also als Jugendlicher sowieso gar nicht. In den 90ern war mir das relativ schnuppe. Da war ich so als Jugendlicher im Wannseeforum und mit Kindern und Jugendlichen aus ganz Berlin zusammen. Heute spielt es eine zunehmend größere Rolle, einfach weil man darauf angesprochen wird oder weil man plötzlich für kompetent gehalten wird. Also ich werde jetzt ganz oft gefragt, du bist doch Ossi, erzähl doch mal. Dann denke ich immer, ja, aber ich bin Jahrgang 83. Also ich bin Ossi, aber habe nie erlebt, wie es ist, in der DDR gelebt oder gearbeitet zu haben. Und deswegen ist es für mich, deswegen stürze ich mich da mit einer so großen Freude rein und gucke, was kann ich denn da über das Land erfahren, in dem ich geboren wurde und mit dem ich aber gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun habe.
Mhm. Bei dir ist es ein bisschen anders. Du warst schon Teenager, also warst, glaube ich, 17, ne? Oder? Als die Mauer fiel. Also du hast noch mehr Sozialisation und bist wahrscheinlich auch mit diesem Kulturgut vielleicht auch noch stärker in die Berührung gekommen.
Ich bin ja ein Wossi, ne? Ich bin im Westen aufgewachsen,
aber du kommst aus Halle.
Nee, ich komme aus Hildesheim. Ich wohne jetzt seit 30 Jahren in Halle.
Das siehst du, und dann bist du ein...
Ja, 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 ja. Ich werde auch überall als Hallenserin wahrgenommen.
Ich habe dich jetzt wirklich, weil du dort auch lebst, genau.
Ja, das ist auch vollkommen okay. Ist ja auch ein Großteil meines Lebens, den ich jetzt dort verbringe. Seit 96 bin ich da. Aber ich habe auch vor der Wende wirklich viel Zeit auch im Osten verbracht.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja so ein schönes Foto von dir dort.
Vor dem Gewandhaus.
Vor dem Gewandhaus, 88. Vor einem Lader und so.
Genau. Genau. Also ich hab tatsächlich auch durch meine Großmutter, die aus Bernburg kam, schon sehr viel Ostbeziehungen auch immer gehabt, bin auch in den Osten gereist und würde sagen, ich bin nicht nur Wessi.
Ja, also das ist eine gelebte Wiedervereinigung, ja, wie man sie sich jetzt eigentlich wünschen würde. Also ja, auf dieser Platte auch stattfindet, ja, da kommt ja noch der
Matthias
Danek dazu. Genau. Ah, okay, gut. Wir reden gleich noch mal so ein bisschen mehr, wie das Album und nach welchen Kriterien ihr die Dinge ausgesucht habt. Wir hören jetzt noch mal ein Gedicht. Ich fand das besonders bizarr, aber das können wir ja nachher besprechen. Wir hören jetzt mal dieses Gedicht.
Zwischen Wand und Widersprüchen machen sie es sich bequem. Links ein Sofa, rechts ein Sofa, in der Mitte ein Emblem. Auf der Lippe ein paar Thesen, Teppiche auch auf dem Klo. Früher häufig Marx gelesen, aber jetzt auch so schon froh. Immer glauben, nur nicht denken und das Mäntelchen im Wind. Wozu noch den Kopf verrenken, wenn wir für den Frieden sind? Brüder, seht die rote Fahne, hängt bei uns zur Küche raus. Außen Sonne, innen Sahne, nun sieht Marx wie Moritz aus.
Das ist ein Gedicht aus dem Jahr 1971 von Kurt Bartsch. Man kann sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dass das damals wirklich auch veröffentlicht wurde. Ich meine, oder? Das ist ja Regimekritik par excellence, oder?
Ja, naja, und es gibt auch in diesem ganzen Kreis der Berliner Underground-Literatur, also ja, LKR, Papenfuß, Gorek, es gibt so wirklich ein paar Leute, wo du gedacht hast, so wow, ja, was ist denn da irgendwie entstanden und gemacht worden? Und das ist eben auch auf dieser CD. Das ist tatsächlich, wir haben uns ja so ein bisschen chronologisch vorwärts bewegt. Wir fangen am Anfang ein bisschen damit an, was ist denn der Stoff, aus dem die DDR entstanden ist, und gucken uns dann also die Kriegs- und Nachkriegszeit an und das, was da an persönlichen Erlebnissen oder eben auch an politischen Wünschen und Willenskraft rausgekommen ist und sich in Gedichten manifestiert hat. Und dann geht es eben so ein bisschen über die Zeit. Da kommt dann tatsächlich der 17. Juni und die ersten Brüche auch bei Bert Brecht zustande mit den Bukower Elegien. Und dann geht es eben weiter so ein Stück die Zeit entlang in die 70er, 80er. Dann kommt eben irgendwann die ganze Underground-Literatur. Und dann kommen auf CD2 eigentlich die verschiedenen Stimmen. Wie hat man in der DDR auch überlebt, wenn man nicht mit dem Fluss mitgeschwommen ist. Ja.
Und das alles eben korrespondiert mit der Musik, die ihr dafür ausgewählt habt. Und das sind ja auch Namen, die man teilweise heute gar nicht mehr kennt. Also so Kenner der neuen Musik der DDR kennen die Namen natürlich. Günter Kochan, Paul-Heinz Dittrich, Friedrich Goldmann und so. Wie bist du auf diese, das muss ja auch für dich so eine total spannende Reise gewesen sein, Ragnar, diese Musik zu entdecken, oder?
War es auf jeden Fall. Also ich hatte von den ganzen Reisen in die damalige DDR auch Notenberg zu Hause mit verschiedensten DDR-Kompositionen, weil mich das auch schon immer fasziniert und gereizt hat. Und es war auch wirklich teilweise im Westen nicht zu kriegen. Ich habe noch im Booklet gibt es eine Musikalienhandlung im Westen, die sagt, Hans Eisler ist hier nichts bekommen, nein, da kriegen wir nicht lieferbar. Also das war sehr, sehr spannend. Und diese Intensität der Gedichte und wie wir eben gehört haben, auch diese ganzen Botschaften zwischen den Zeilen, die war für mich eigentlich Anlass zu sagen, naja, wir müssen dann auch in der Musik in der kleinen Form bleiben. Mhm. Also es sind eben Intermezzi, es sind kleine Charakterstücke oder die vier Temperamente und so. Und da war für mich wirklich wichtig, dass die Form korrespondiert mit dem Gedicht. Denn auf der CD, im Gegensatz zu den Konzerten, die wir gemacht haben, hat wirklich das Wort eigentlich den Hauptanteil. Es ist also ein Hörbuch, kann man sagen.
Ja.
Und die Musik korrespondiert aber und man kann sich auf der einen Seite auf die Musik einlassen, aber auch die Musik benutzen zum Nachhören oder Verstärken. Und deswegen ist dieses Schlagzeug auch so wichtig, weil das Schlagzeug kommentiert teilweise die Gedichte oder unterbricht sie. Und da wird auf diese Art und Weise wirklich ein kleines Kammerspiel draus. Also total, so eine Mini-Oper,
ja, so Melodrama.
Ja, absolut, ja, absolut. Also ihr stellt euch ja im Booklet auch die Frage, ob die DDR einen eigenen Klang hatte. Ne? Das ist so schön, wie ihr euch miteinander unterhaltet und euch diesem Thema eben ja auch so annähert und so. Und ich habe auch gedacht beim Hören, das sind so, man kann nicht sagen, es gab einen Klang der DDR, gibt es nicht, weil so, ich meine, es gab 16 Millionen Menschen in diesem Land und man kann ja auch nicht sagen, das waren die DDR-Bürger, sondern jeder war anders. Und so ist es ja in der Kunst auch, in der Musik und in der Lyrik. Und trotzdem, du hast es ja gerade gesagt, es ist etwas, was offenbar das gemein, also die, das, was alles gemeinsam hat, also dass man so ein Verständnis über Kunst auch eine Gesellschaft vielleicht besser verstehen kann, ne? So dieses zwischen den Zeilen.
Genau, das zwischen den Zeilen. Ich glaube, der Subtext, das ist das, was eigentlich alle miteinander verbindet. Das ist auch was ich zum Beispiel beim Messeschlager Gisela wieder gemerkt habe. Also wo die Leute lachen, ist ja in der Regel das, oder wo sie reagieren, was halt einfach nicht ausgesprochen wird, sondern das, was weitergedacht wird. Und da hatte das Publikum eben eine ganz große Virtuosität im Zwischenraum hören und eben auch alle Künstler, die Kunst geschaffen haben, eine Virtuosität im Verstecken oder im Kodieren. Und das ist natürlich etwas, was sich dann durch alle Werke zieht.
Und es gibt, also wie, was ihr macht, also das finde ich ja auch sehr, sehr schön. Es gibt zum Teil Lieder, die du zitierst, also zum Beispiel rezitierst, also zum Beispiel Biermann. Und da liegt aber, nee, war das bei dem? Ich weiß gar nicht. Da liegt aber irgendwie eine Musik drunter, die man einem anderen Kontext bringt. Ne? Genau. Die auch so eine ikonische Geschichte, die man wiedererkennt. Ich weiß jetzt nicht.
Genau, das ist bei Tina Wegner und Biermann, genau. Die gehen so ineinander über. Und man erwartet eigentlich jetzt die Melodie von Biermann zu hören und dann kommt aber, kommt die Bettina Wegner.
Genau.
Sind so kleine Hände.
Ja. Genau.
Denn diese ganzen Botschaften zwischen den Zeilen, die funktionieren in der Musik ja auch. Also wir haben auch in der Musik, obwohl es nonverbal ist, aber ganz, ganz viele Botschaften entdeckt. Also wenn Wilfried Kretschmann zum Beispiel einen Boogie schreibt, dann ist das natürlich ein Boogie in der DDR und mit amerikanischen Rhythmen und Anklängen an eine Kultur, die in der DDR gar nichts zu suchen hatte. Das ist natürlich alles hochspannend. Ja? Und diese ganzen kleinen Zitate, Botschaften und so weiter dann daraus zu arbeiten, war uns wichtig. Und deswegen lassen wir auch manches ineinander übergehen. Manches wird gesagt, manches wird nicht gesagt. Das war das Spannende.
Interessant fand ich zum Beispiel eine Geschichte, um jetzt Paul Wiens zu zitieren. Ne? Es gibt so eine, ich weiß nicht, wer war das? Paul Wiens wurde später als Stasi-Spitze irgendwie enttarnt.
Der war sogar Doppelagent für den KGB und für die Stasi.
Genau.
Und hat über Biermann.
Hat Biermann und die stehen zusammen. Also ich denke, das ist ja auch ein interessanter. Ne?
Ja, und ich habe dieses Gedicht von Paul Wiens, das kenne ich schon ganz lange, schon als kleiner Junge von meiner Literaturmentorin Annelie Streit, und habe das immer sehr geliebt. Und das war, also da geht es darum, dass jemand singt, abends am Fluss.
Ja.
Ein wunderschönes poetisches Gedicht, wo am Ende eben jemand nicht so singt wie die Leute, die es von einem verlangen, und man setzt sich aber durch und singt dann eben doch abends am Fluss. In dem Moment, wo ich erfuhr, dass der Doppelagent war und dass der Biermann bespitzelt hat, da ist dieses Singen natürlich, kriegt eine doppelte Bedeutung, die ich vorher gar nicht gelesen habe. Und dann haben wir halt überlegt, oh Gott, müssen wir den Text jetzt rausnehmen? Und Ragnar hat gesagt, nein, wir setzen genau den Biermann daneben. Und dann singt der Wiens und der Biermann ermutigt. Und das ergibt natürlich ein ganz neues Spannungsfeld, was dann eigentlich diese Breite auch erst deutlich macht.
Ja, Spannungsfeld, also das ist vielleicht, da hören wir jetzt vielleicht mal ein kurzes Gedicht, und zwar Uwe Kolbe, und da passiert genau das, was du eben erzählt hast, Ragnar, dass nämlich plötzlich die Percussion, also wie so Zäsuren immer setzt und dann emotional. Wir hören das mal, das ist kurz.
Fünfmal wurde mir von Vergewaltigungen erzählt. Viermal sah ich Männer sich prügeln. Dreimal misshandelten welche ihre Hunde unter meinen Augen. Zweimal rannte ich zum Jugendamt für meine Freundin. Einmal wollte ich der kranken Mutter an die Gurgel. Ich bin 18, im Sozialismus aufgewachsen, hab keinen Krieg erlebt.
Ja, da kriegt man schon mal mit, was für einen Spannungsbogen ihr da auch herstellt. Also da sind wir jetzt mitten im Prenzlauer Berg in der Dichterszene der 80er Jahre, so bei Uwe Kolbe. Und dieser große Bogen, den ihr da spannt, das ist total spannend. Das sind ganz bekannte und teilweise unbekannte Texte, die ihr gesucht und gefunden habt. Bei der Arbeit an diesem Album, hat sich da auch euer Blick auf dieses Land, das du nur aus der Kindheit noch kennst und du...
Aus teilweise Fernsehen.
Aus dem Fernsehen nochmal verändert?
Auf jeden Fall. Also man ist noch mal in die Geschichte eingestiegen. Wir haben eben viel auch über die jeweiligen Protagonisten, die wir da herausstellen, gelesen und haben versucht, diese Zusammenhänge zu verstehen. Aber manches eben auch aus der Sicht der Hörenden, die dann einfach sagen, okay, wie wirkt das auf mich? Und es war so spannend, Axel hat wirklich um jedes Wort gerungen bei dieser Aufnahme und wie man eben gehört hat, wenn man sich das vorstellt, ohne das Schlagzeug oder wenn das Schlagzeug jetzt nicht die gegenläufige Zählung genommen hätte, dann wäre das überhaupt nicht so plastisch. Und wir haben wirklich eine Woche lang in diesem Studio in Freiburg da teilweise ein Gedicht 17, 18, 19 Mal gemacht und immer wieder anders und konnten uns dann am Ende kaum entscheiden.
Es gibt ja in jedem Gedicht, also ganz oft in jeder Zeile, mehrere Deutungsmöglichkeiten. Ja, ja. Und dann muss man sich beim Lesen eben für eine entscheiden. Und dann ist es tatsächlich ganz doll wichtig, sich mit der Perspektive zu beschäftigen, aus der das der Text heraus entstanden ist. Und das ist am Anfang gar nicht so einfach, wenn man liest, wenn man den Text das erste Mal liest oder das 10. Mal oder das 20. Mal oder das 50. Mal, jedes Mal wieder anders und neu. Und man kriegt neue, man merkt auch, wie diese Texte, die manchmal eine unwahrscheinliche Kraft haben, einen auch benutzen wollen. Ja. Also, also wir wollen ja eigentlich die Texte benutzen, um damit ein Album zu komponieren. Manchmal machen die das aber auch umgedreht, diese Texte. Mhm. Und die haben dann eine solche Wirkung, dass sie mich also fast dazu nötigen, zu einer Perspektive, die ich vielleicht gar nicht einnehmen will oder so.
Ja. Und auf der anderen Seite ist es ja auch noch gar nicht lange her. Ja? Also ich habe dann zum Beispiel diesen Boogie, wir haben dann mehrere Versionen aufgezeichnet, entweder mit geradem Rhythmus oder auch so mit diesem Swing. Und ich habe dann irgendwie gedacht, wie hat der Komponist das denn gemeint? Und dann habe ich René Hirschfeld, der bei den Aufnahmen dabei war, gefragt. Und ich so, weiß ich nicht, aber Moment, ich kümmere mich mal drum. Und dann klingelte das Telefon. Ja, hier ist Wilfried Kretschmer. Ich erkläre Ihnen das jetzt mal. Und dann sagt man, ja klar, den können wir ja fragen. Ja, das ist ja nicht wie Beethoven, wo wir überlegen, wie könnte das gemeint gewesen sein, sondern wir können den Komponisten selber noch anrufen.
Ja, also das ist wirklich, also dieses Album ist wirklich, also wie gesagt, das ist wie so ein Kammerspiel, also dem man wirklich folgt und noch erweitert durch das, was ihr euch selbst da zu erzählen habt. Die Perspektiven, eure drei Perspektiven auf das, was ihr da gemacht habt, ist total interessant und spannend. Volkseigenton, DDR, 1949 bis 90, Lyrik, Musik. Das Cover ist auch toll. Das, was Sie jetzt nicht sehen können, deswegen müssen Sie sich's angucken.
Und vielleicht noch wichtig der Hinweis, dadurch, dass es eben bestimmte Rechte beim Aufbauverlag gibt, die digitale Veröffentlichung nicht erlauben, man muss dieses Album wirklich im Handel kaufen. Mit dem schönen.
Wenn Sie das nicht tun, würden Sie ja auch dieses schöne Booklet.
Ja, genau. Aber
dieses gibt's lange eben nicht und breite digital. Booklet von, ich weiß nicht, 28 Seiten, was wir uns geleistet haben.
Es ist sehr, sehr schön. Und wir hören jetzt zum Schluss ein Lied, das mal im Gespräch war als neue Nationalhymne der beiden wiedervereinigten deutschen Staaten, nämlich die Kinderhymne von Bertolt Brecht und Hans Eisler, die du singst. Und jetzt hören wir dich auch am Klavier. Ragnar Schirmer und Axel Ranisch, vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke.
Dankeschön. Tschüss.
Anmut spart nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen, wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen, uns wie anderen Völkern hin. Uns wie anderen Völkern hin. Und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein. Von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir. Und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's, so wie anderen Völkern ihr's.
Es wäre nicht die schlechteste Entscheidung gewesen, dieses Lied zur neuen Nationalhymne zu machen, aber es ist, wie es ist. Man kann sie hören in dieser Version auf dem Album Volkseigenton. Dankeschön, Axel, nochmal. Dankeschön, Ragnar, dass ihr da wart.
Vielen, vielen Dank.